Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Sie hören Schweizer Radio DRS1, Moderation Bernhard Siegmann.
Doppelpunkt.
Ob gegen den Ex-Bundesanwalt Valentin Rorschacher oder umgekehrt gegen den Bundesrat Blocher, gleich auf alle Seiten. Kein Plan, Komplott, Verschwörung, so tönt sie tageweit ins Land raus. Warum ist der Fall Rorschacher attraktiv für eine Verschwörungstheorie? Und nicht nur das. Wenn man das Thema Verschwörung ein bisschen weiter aufmacht und umschaut, kann man fragen, wann ganz generell ist bei einer Geschichte Nährboden da für eine Verschwörungstheorie? Und warum brauchen wir sie? Im Doppelpunkt nimmt sie jetzt Karin Frey zusammen mit Experten mit, man kann fast sagen, in einen Krimi und auf eine Zeitreise mit grossen Verschwörungsgeschichten. Und ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, die erfundene Mondlandung, 9-11 und der Tod von der Lady Diana sind nur ein paar davon.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir haben Ihnen in wenigen Augenblicken eine sehr wichtige Nachricht durchzugeben. Hier ist das Studio Zürich. In tiefster Bestürzung haben wir Ihnen eine Trauernachricht durchzugeben. Heute Abend ist auf den amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy in Dallas, Texas, ein Attentat verübt worden. Präsident Kennedy ist um 8:30 Uhr den schweren Verletzungen dieses Attentats erlegen. Über die Identität des Mörders respektive der Mörder ist zurzeit nichts bekannt und man weiß auch nicht, ob Verhaftungen vorgenommen wurden. Nach letzten Meldungen sucht die Polizei nach einem ungefähr 30-jährigen Mann, der des Mordes verdächtig ist.
Der Mord am Kennedy ist heute von der historischen Forschung noch nicht vollständig klar, das muss man sagen. Was man sicher weiß, ist, dass der Präsident umgebracht worden ist. Also der Kennedy ist tot, das ist definitiv. Es hat sich dann aber eigentlich aufgespaltet in zwei verschiedene Forschungsrichtungen, was wirklich passiert ist dort in Dallas. Die eine Forschungsrichtung hat gesagt, es ist der Lee Harvey Oswald gesehen, also ein Einzeltäter, wo dass man Hochhaus raus auf den Präsidenten geschossen hat und ihn umgebracht hat. Und eine andere Theorie hat gesagt, nein, das sind mehr als eine gewesen, eine Gruppe ist das gewesen, das können Freunde sein, die noch mit dem Lee Harvey Oswald zusammengeschafft haben. Oder andere haben gesagt, nein, das sind Kubaner gewesen, unter dem Kommando von Fidel Castro. Oder nochmal andere haben gesagt, nein, das sind Leute von der amerikanischen Geheimdienst, vom CIA oder vom FBI zusammen und die haben ihn umgebracht. Und so hat es einen ganzen Strauss gegeben, eigentlich für Erklärungen zum Kennedy-Mord. Aber sie unterteilen sich in zwei Gruppen. Einzeltäter, dann ist es Lee Harvey Oswald, oder Verschwörung von irgendeiner Gruppe, die nicht näher definiert ist. Die dann sagen, der Lee Harvey Oswald hätten wollen umbringen, sagen, es ist aus seiner persönlichen politischen Überzeugung gewesen, oder die sagen, nein, das sind jetzt Geheimdienste gewesen. Die amerikanischen Geheimdienste, die sagen, ja, der Kennedy hat zum Beispiel im Kalten Krieg eine Annäherung an die Sowjetunion gesucht, oder sie sagen, hey, je nachdem sogar probiert den Vietnamkrieg zu deeskalieren, weil zu dem Zeitpunkt sind die Amerikaner schon verdeckt in Vietnam aktiv gewesen, aber nicht offen. Ob das denn stimmt oder nicht, ist wiederum eine neue Geschichte. Aber jede einzelne Schule hat schon eigentlich einen Grund, warum ihre Theorie richtig ist. Ja. Aber die Gründe überschneiden sich dann nicht. Das sind einfach widersprechende Theorien, muss man sagen. Und so ist eigentlich der Kennedy-Mord bis heute unklar aus historischer Sicht.
Unklärt aus historischer Sicht. Klar ist aber, wenn grosse Persönlichkeiten sterben, wenn Katastrophen passieren, wo nicht die Natur die Schuld dran ist, wenn es um Macht und Geld geht, dann ist das der beste Nährboden für Verschwörungstheorien. Oder wie der Friedensforscher und Historiker Daniele Ganser würde sagen, wenn er den Auftrag bekommt, einen guten Verschwörungsplot für einen Hollywood-Streifen zu machen.
Es braucht auf jeden Fall Tote, oder? Das ist schon einmal, wenn jetzt das für einen Film soll sein, ist es in erster Linie so, dass natürlich schon ein grösseres Verbrechen muss vorliegen. Das ist sicher ein typisches Element. Wenn es ein Toten ist, dann muss es eine sehr wichtige Person sein, eben der Cäsar oder der Kennedy. Und sonst müssen es einfach viele Leute sein, das ist das Erste. Und das Zweite, was sicher dann, wenn man jetzt nachher so einen Plot sucht, ist sicher, die Rolle vom Staat muss undurchsichtig sein. In dem Sinn, dass man sich dann fragt, haben da staatliche Kräfte ihre Macht missbraucht, was es eben gibt hin und wieder, oder sind noch Mächte hinter der staatlichen Macht, die nicht einmal einem Wähler bekannt sind.
Mächte wie etwa Geheimbünde, die immer gern gebraucht werden. Seien das die Illuminaten, die Freimaurer oder die Skull and Bones, auf Deutsch Schädel und Knochen. Gesellschaften, die es gibt, die aber niemand so genau weiss, was sie eigentlich machen. Aber dazu später. Filmplots sind nicht das Geschäft von Daniele Ganser. Als Friedensforscher und Historiker an der Uni Basel befasst er sich mit Verschwörungstheorien und mit wirklichen Verschwörungen, die rund um die Welt passieren und passiert sind. Verschwörungen gäbe es immer wieder und so ziemlich überall. Erst recht, wenn man den Begriff Verschwörung so definiert, wie sich's eigentlich gehört.
Die Definition von einer Verschwörung wäre ein geheimer Abspruch zwischen zwei oder mehr Menschen, um ein Ziel zu erreichen. Und meistens sagt man noch ein kriminelles Ziel, ein politisches Ziel mit Gewalt zu erreichen. Aber einen allein kann keine Verschwörung machen. Das ist sehr wichtig zu unterscheiden. Verschwörungstheorie sagt wirklich nur, dass es zwei oder mehr gewesen sind. Das sagt nicht, ob die staatlich oder privat gewesen sind. Das sagt nicht, ob die Christen, Juden oder Atheisten gewesen sind. Das sagt nicht, ob das alles Frauen oder alles Männer gewesen sind. Es sagt überhaupt nicht über das, sondern es ist wirklich ein Mengenbegriff.
Wenn wir aber so ganz salopp von Komplott und Verschwörungen reden, meinen wir meistens mehr als nur den Mengenbegriff. Es schwingt etwas mit. Man hat das Gefühl, da gehören Sachen dazu wie ein besonders cleverer Plan, etwas speziell perfides und nicht selten steckt die Idee von der Übernahme von Macht, wenn nicht sogar von der Weltherrschaft mit drin.
Ja, das kommt hier davon, dass man eigentlich, um vielleicht nochmal beim Kennedy-Mord zurückzukommen, weil dort hat wirklich der Begriff der Verschwörungstheorie richtig Schwung gekriegt, weil man dort natürlich gesagt hat, wenn es jetzt der amerikanische Geheimdienst war, nehmen wir den CIA, und die sich verschworen haben, dann ist ja das etwas Unglaubliches, wenn der eigene Geheimdienst den eigenen Präsidenten umbringt. Und darum ist eigentlich bei der Verschwörungstheorie oder auch bei der Verschwörung immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal, der Klang drin gewesen, dass es ein sehr grosses, ein ganz speziell grosses Verbrechen ist. Während es jetzt zum Beispiel, wenn es der Lee Harvey Oswald allein war, einfach ein Einzeltäter ist, der Lonely Madman, wie man so sagt, der einsame Spinner, der einfach jemanden umgebracht hat. Und das findet man natürlich weniger brisant. Hingegen, wenn es der Staat macht und dann noch vertuschen kann, dass es war, dann findet man das sehr brisant.
Kleiner Einschub noch, apropos Kennedy und Verschwörungstheorien. In seinem Umfeld ist in dieser Beziehung auch die Dame hier nicht verschont geblieben.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
Marilyn Monroe starb in der Nacht vom 4. auf den 5. August 1962 im Alter von 36 Jahren in ihrem Bett in Los Angeles. Die am weitesten verbreitete, aber bis heute nicht belegbare Verschwörungstheorie zum Tod der Schauspielikone Marilyn Monroe besagt, dass John F. Kennedy sie durch die CIA habe ermorden lassen, da seine Affäre mit der Schauspielerin eine Gefahr für sein Amt gewesen sei. Sicher ist, dass John F. Kennedys Bruder Robert Kennedy, der mit Monroe ebenfalls eine Affäre gehabt haben soll, zusammen mit seinem Schwager Peter Lawford die Schauspielerin am Tag davor und in der Nacht ihres Todes unter ungeklärten Umständen aufgesucht hat. Überdies sind in der Todesnacht unzählige ausgegangene Telefonate aus Monroes Haus belegt. Offiziell diagnostiziert wurde der Tod durch eine Überdosis Schlafmittel, weshalb man von einer Selbsttötung ausgeht.
Im Zusammenhang mit Marilyn Monroe, ihren Beziehungsgeschichten und schließlich mit den Medikamenten, die bei ihrem Tod im Spiel waren, gibt es dann aber einen Haufen Unsicheres und Ungereimtes. Und so ist es bis heute nicht geklärt, ob es jetzt Mord oder Selbstmord war. Weitere Details zum Monroe-Tod findet man ganz Haufen im Internet. Die Infos kommen zum Beispiel von Wikipedia oder von Sites wie verschwörungen.info, eine sogenannte freie Verschwörungsenzyklopädie. Die und ein Haufen andere schreiben über Verschwörungsgeschichten. Das Internet, sagt der Historiker Daniele Ganser, sei ein Ort, wo die Leute dazu beflügeln, an Verschwörungstheorien zu glauben.
Ich weiss nur, dass das Internet jetzt bei meinen Geschichtsstudenten auf jeden Fall einen sehr grossen Einfluss hat, weil sie gehen dann aufs Internet und schauen die eine oder die andere Geschichte an. Und im Internet gibt es natürlich eine grosse Anzahl von Geschichten, die sagen, hier hat die Regierung gelogen und dort hat die Regierung einen Terroranschlag inszeniert und da hat die Regierung umgebracht. Und übrigens hinter der Regierung stehen dann eben noch Geheimbünde wie die Skull and Bones und Freimaurer. Und das beflügelt auf jeden Fall in jungen Menschen dann, die Vorstellung, dass das jetzt einfach bewiesen ist und dass man das halt nur auf dem Internet kann lesen kann, weil auch die Medien, also eben aus der Science und die Neue Zürcher Zeitung und Tagesanzeiger, das nie würden berichten, weil das eben auch zu der Verschwörung gehört. Also ich würde mal sagen, das Internet hat sicher der Verschwörungstheorie Vorschub gegeben.
Und wenn man eben die klassischen Medien fragt, warum sie nichts bringen, sagen die selbstverständlich, weil man, ähnlich wie in der Wissenschaft, die Quellen anschaut, wo so eine Geschichte herkommt. Oder anders, man fragt, verhebt so eine Geschichte? Und im Internet, dort darf jede und jede Behauptung aufstellen. Natürlich ist es nicht nur das Internet, das die Verbreitung von Verschwörungsgeschichten ankurbelt. Der Uli Mäder, Soziologieprofessor an der Uni Basel, erklärt es so.
Wir haben eine sehr rasche wandelnde Gesellschaft, oder? Da fällt's, auch wenn man privilegiert ist, manchmal einem doch recht schwer, quasi Schritte zu halten. Wenn ich denke an die technologischen Entwicklungen, gerade auch in einem Kontext von der Globalisierung, dann sind die uns nicht immer so nachvollziehbar. Es gibt neue Möglichkeiten von der Vernetzung. Es gibt neue Monopole, die entstehen. Also da kann man sagen, ja doch, das sind Erscheinungen, die dann so quasi auch die Fantasie anregen. Da gibt es irgendwo einen Drahtzieher, der alles in der Hand hat. Also es gibt eben in der heutigen Zeit Erscheinungen, die Ängste auch wieder oder neue Ängste schüren und das können mit sich bringen. Es gibt natürlich auch reale Risiken, die zugenommen haben. Wir haben Risikoquantensprünge. Also ein AKW, das kann auch im Bereich von Gentechnologien der Fall sein, also wo Verletzlichkeiten auch in eine Gesellschaft reinkommen und wo es ganz entscheidend ist, auch wie geht man damit um. Und wenn Verletzlichkeiten zunehmen, oder ich denke auch an neue Formen von Terrorismus, wo nicht mehr einfach die grosse Armee gegen die andere Armee vorgeht, also da dokumentieren sich Verletzlichkeiten und aus dem heraus gibt es auch eben noch Fantasien, die können viel stärker entstehen, als es allenfalls real möglich wäre. Wie reagieren wir, wenn wir Angst haben, wenn wir verunsichert sind? Entweder gehen wir je nachdem ins Schneckenhaus oder, und machen dicht, oder dann wir flüchten nach vorn und ergehen uns also in Erklärungen oder Verklärungen, wo wir uns dann wieder daran halten können, weil sie uns ein klares Feindbild beispielsweise vor Augen führen, wo wir nachher wieder den Eindruck haben, doch so ist es und das kann je nachdem angstmindernd wirken. Kommt wahrscheinlich dazu, auch wir leben in einer Gesellschaft, wo die Grenzen von Realität und Fiktion an einem tatsächlichen Stück weit verschwimmen. Wenn ich an Gewaltdarstellungen in den Medien denke, da gibt es ja ganz Strittiges darüber, wie das wirkt. Aber dass da manchmal Fiktion und Realität einfach sich so vermaschen, das halte ich für etwas Heikles. Und das kann je nachdem sogar auch jetzt bei Verschwörungsfantasien drinnen spielen.
Der Zeitgeist, das gesellschaftliche Umfeld, das einen prägt. Und doch sind wir nicht einfach eine grosse, vergelsterte Menschenmasse, die überall Komplott und Verschwörungen sieht.
Wenn Sie fragen, was sind das eigentlich für Menschen? Also man muss aufpassen, eben, dass man Menschen nicht voreilig festschreibt, weil das hat im Fernsehen auch etwas mit Verschwörungsansätzen zu tun. Und doch habe ich schon den Eindruck, also wenn man von Persönlichen redet, wer eben selber verunsichert ist, wer selber Mühe hat, auch gerade so ein bisschen mit dem Gang der Dinge mitzukommen, ist vermutlich anfälliger. Einfach auch wieder ein bisschen Halt zu suchen bei Vereinfachungen, bei Schwarz-Weiss-Bildern, Halt zu suchen bei so einfachen Zuordnungen von Gut und Böse, wo man gewissermaßen auch flüchtet ein Stück weit in so falsche Eindeutigkeiten. Wobei, bei vielen wahrscheinlich Verschwörungsfantasien gibt es ja wahrscheinlich auch noch so etwas wie einen wahren Kern, der dann noch darüber aus verständlich macht, dass man auch aus guten Gründen kann empfänglich sein für so etwas.
Auch der Friedensforscher und Historiker Daniele Ganser sagt über die Neigung der Leute, also Verschwörungstheorien, zu glauben.
Man muss wissen, dass heutzutage natürlich sehr viele Leute misstrauisch sind. Jetzt nicht in ihrem privaten Umfeld, nicht einmal so sehr, wie die behaupten, sondern vor allem gegenüber der Macht, also der staatlichen Macht jetzt im Inland und im Ausland, vor allem in der internationalen Politik dann auch noch. Und das führt daher, dass natürlich die Leute sehr oft angelogen worden sind. Also man hat in den letzten 50 Jahren natürlich einen riesen Berg von Lügen präsentiert und die Leute wissen jetzt langsam, da sind wir angelogen worden, dort hat man uns angelogen, da hat man uns auch nicht das richtig erklärt. Und das hat eigentlich sehr viel Misstrauen geschürt und das Misstrauen geht natürlich nicht sofort weg. Und das ist natürlich dann ein sehr guter Nährboden, um eigentlich Verschwörungstheorien die Möglichkeit zu geben, sich auszubreiten. Zu Recht und zu Unrecht eben, das ist immer schwierig. Ich würde sagen, ein Teil von diesen Verschwörungen haben ja tatsächlich stattgefunden und ein anderer Teil eben überhaupt nicht. Also das ist dann eigentlich die Schwierigkeit, das auseinanderzubeinen. Und das ist sicher, ja, sagen wir, sehr mühsame und aufwendige Forschungsarbeit.
Eine Reihe von so Verschwörungsgeschichten, die sich die Forschung dran gemacht hat, Verschwörungsgeschichten mit einem wahren Kern, haben rund um die Person von Fidel Castro zu Kuba gespielt. Gehen wir darum noch einmal zurück in die Zeit. Zurück ins Jahr 1962. Wir sind mitten im Kalten Krieg. Die Stimmung ist angespannt, Angst vor dem Kommunismus und den Russen, die mit dem Castro zusammenspannen, und schlimmer noch, die Angst vor einem Atomschlag ist gross.
Der Kampf zwischen den USA und Kuba hat natürlich auch zu einer Serie von Verschwörungen geführt. Es hat damit angefangen, dass der Fidel Castro 1959 an die Macht gekommen ist und dass dann der Präsident Eisenhower, der dort noch an der Macht war in den USA, eigentlich entschieden hat, dass man der Castro möchte loswerden. Es hat eine ganze Serie von Versuchen gegeben, ihn umzubringen. Man hat auch die Mafia kontaktiert. Und das ist heute durch die historischen Quellen belegt. Das waren jetzt Verschwörungen gewesen, um einen anderen Staatsmann umzubringen. Das hat ja dann alles nicht funktioniert. Der Castro hat überlebt. Eine weitere Verschwörung, die man dann eigentlich gemacht hat, ist die sogenannte Bay of Pigs-Invasion. Also es ist die Schweinebucht-Invasion. Dort hat man in Guatemala Leute trainiert. In erster Linie sind das Exil-Kubaner gewesen, die unzufrieden sind durch die Revolution von Fidel Castro. Und hat die trainiert, und hat sie dann auf ein Bötchen gesetzt und gesagt, machen die doch eine Invasion von Kuba. Der Öffentlichkeit hingegen hat man immer gesagt, wir haben gar nichts mit dem zu tun und nein, wir wissen nichts von einer Invasion. Und wo die Invasion dann stattgefunden hat, hat Kuba vor der UNO gesagt, wir werden hier angegriffen und das sind Leute, die vom CIA ausgebildet sind und wir können das alles beweisen, aber die Amerikaner haben dann einfach vor der UNO gesagt, nein, wir haben nichts mit dem zu tun. Das heisst, diese Form von Verschwörung hat es immer wieder gegeben. Brisanterweise sind die dann gescheitert, also die CIA-Invasion vom 61. April 61. Schweinebruch, die ist gescheitert. Und dann ist eigentlich der Kennedy sehr froh. Also der Kennedy hat ja den Eisenhower dort als Präsident ersetzt und er ist dann zum CIA gegangen und hat gesagt, ja, das ist jetzt ein riesen Drama, er muss jetzt öffentlich den Kopf heben und sagen, ja, er hat die Invasion angeordnet, weil das ist tatsächlich so gewesen. Aber die vom CIA haben ja gesagt, es würde funktionieren und es war ein schwieriger Moment in der Präsidentschaft Kennedy. Und dann ist er zum Pentagon gegangen, also zum Verteidigungsministerium, hat denen gesagt, könnt ihr mal einen Plan ausarbeiten, weil die vom CIA können sie nicht wirklich eine gute Verschwörung. Und dann haben die vom Pentagon, die General dort, sind zusammengesessen und haben gesagt, gut, wir könnten, das ist die sogenannte Operation Northwoods, wo wir jetzt Dokumente haben, das ist also belegt, die haben gesagt, wir könnten einen Terroranschlag in Florida inszenieren, wir könnten also Leute in die Luft sprengen und dann das im Fidel Castro anhängen, wir könnten Spuren so legen, dass die Leute den Eindruck kriegen, der Fidel Castro ist gewesen, obwohl es eigentlich das Pentagon selber gemacht hat. Weiter könnte man, so hat das Pentagon vorgeschlagen, Flugzeug in die Luft abschicken, aber die eigentlich als Drohne einsetzen. Das heißt, dass niemand drin sitzt, aber man könnte in der Öffentlichkeit gegenüber behaupten, da sind jetzt viele Studenten dort drin, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt. Und dann das Flug in der Luft sprengen per Fernzündung und dann behauptet, der Castro hätte ein Flugzeug abgeschossen mit Studenten drin. Und die Leute in den USA, das wäre auf jeden Fall das Ziel gewesen vom Pentagon, wäre dann, wenn das geeignet in der Presse dargestellt würde, so erzürnt und erbost auf das Kuba und auf den Fidel, dass man aus dem Hass und aus dieser Empörung könnte man dann auf jeden Fall einen normalen Krieg lancieren. Also dann wäre einfach eine normale Invasion von Kuba nachher gefolgt. Und der McNamara, das war der Verteidigungsminister, damals in den USA, und der Kennedy haben dann gefunden, die Pentagon-General, die sind ja krank. Also das machen wir auf jeden Fall nicht, die Operation Mongoose. Vom Jahr 1962 war also im Planungsstadium und ist sozusagen von der höchsten General, der Limnan Lemnitzer, der Chairman of the Joint Chiefs of Staff, war abgesegnet. Aber man hat dann gesagt, nein, das machen wir nicht. Man hat den Lemnitzer, den General Lemnitzer, das eben geplant hat, hat man versetzt nach Europa.
Die Kuba-Krise konnte man auf diplomatischen Weg lösen. Der Machtkampf zwischen Ost und West aber ist geblieben und damit auch der Nährboden für neue Verschwörungsgeschichten. Selbstverständlich auf beiden Seiten. Und das bis weit raus ins All.
He is undoubtedly. He's stepping off.
Gut von der Leiter, jetzt weg. Und sein linker Fuß hat er auf den Boden vom Mond gesetzt. Und der zweite Fuß.
One small step for man, one giant leap for man.
Herr Stemmer, erst Mensch wow. 357. Schaut effektiv auf den Mond.
Ein kleiner Schritt für einen Mensch, ein riesiger Gump für die Menschheit. Mit diesen Worten hat Neil Armstrong seinen Fuß auf den Mond gesetzt und auch hier haben schon bald Verschwörungstheorien angefangen, die Runde machen.
Es hat ja im Kalten Krieg einen Wettkampf gegeben zwischen der Sowjetunion und den USA. Und es ist immer darum gegangen, wer ist jetzt stärker, wer ist mächtiger. Und dann hat es 1957 den Moment gegeben, wo die Sowjetunion einen Satelliten in den Weltraum schicken konnte. Das war der Sputnik. Und das hat dann so ein bisschen wie angedeutet, dass die Sowjetunion jetzt eigentlich den Weltraum beherrscht. Und das Land, das den Weltraum beherrscht, kann ja dort auch Atombomben durchschicken. Und das ist eine Art von der Dominanz, würde das eigentlich symbolisieren. Also es war im Kalten Krieg sicher so gewesen, dass jeder Schritt in den Weltraum auch eigentlich eine Darstellung war von Macht, von Potenz. Und in dem Sinn hat natürlich die Mondlandung auf jeden Fall auch ein Symbolcharakter von Macht. Es geht also nicht nur darum, dass es glatt ist, wenn mal jemand auf dem Mond war, sondern es geht darum, dass es jemand aus den USA ist und dass das nicht jemand aus der Sowjetunion ist. Also es ist eine Machtkommunikation in erster Linie. Weil natürlich, wenn man Leute auf den Mond stellen kann, dann kann man auch Waffen in den Weltraum bringen. Und was das dann wiederum bedeutet, ist dem Gegner klar. Und das ist eigentlich die Geschichte, die im Hintergrund liegt. Und die Leute, die jetzt glauben, es hätte die Mondlandung gar nie gegeben, die behaupten, und ich habe das jetzt nicht geprüft, ich bin selber auch kein Anhänger von dieser Behauptung, aber ich habe das gesehen, die behaupten, dass man gar nicht selber auf dem Mond war, sondern dass die Amerikaner das in einem Filmstudio gefilmt haben. Und dass dann allen so können weiss machen, dass sie wirklich da oben gesehen haben. Und das ist eigentlich dann der gleiche Effekt. Auch hier, das kommunikative Element bleibt das gleiche. Es ist das Einpflanzen von der Flagge, ob jetzt auf dem Mond oder in einem Filmstudio, und das Symbolisieren von «Wir sind mächtig, wir haben eigentlich Anspruch auf die Welt». Und wir haben das heute noch jetzt über den Nordpol in ganz ähnlichen Varianten.
Lassen wir die Amerikaner und bleiben noch ein bisschen beim Kalten Krieg. Der hat nämlich auch bei uns in der Schweiz seine Wirkung gehabt. Auch bei uns hat er zu Verschwörungen geführt, die vor noch nicht einmal so vielen Jahren, nämlich Anfangs 90er, hohe Wellen geworfen haben.
Die Samstagsrundschau.
Am Mikrofon der Peter Bertschi und Ursula Hürzeler. Unser Gast heute ist der Carlo Schmid, 40, verheiratet, zwei Töchter. Der Carlo Schmid ist Mitglied von der CVP, Ständerat und Zappenzell-Innerrhoden Landamann. Der Carlo Schmid ist vor allem aber auch der Präsident von der Parlamentarischen Untersuchungskommission, der PUC 2, wo im letzten halben Jahr heikle geheime Gebiete im Eidgenössischen Militärdepartement IMD durchleuchtet hat. Stichwort Geheimarmee, Nachrichtendienst und Abwehr, UNA, Fische.
Geheimarmee, Bespitzelungen, Sprengstoffdepot, das sind Stichworte aus Ihrem brisanten Bericht, Herr Schmid. Was hat Sie enttäuscht?
Es hat mich enttäuscht, namentlich der Moment, wo ich gemerkt habe und gesehen habe, oder wo die Kommission gemerkt und gesehen hat, dass da jenseits von Staat und Armee Organisationen geschaffen worden sind, die an sich Staatsaufgaben wahrnehmen sollten, die sehr wenig politische Führung unterlegen sind und überhaupt keine parlamentarische Kontrolle. Das hat mich eine Art im Mindesten enttäuscht.
Das ist so, dass man in der Schweiz oft den Eindruck hat, da gäbe es auf jeden Fall keine geheimen Absprachen. Das sei sicher etwas, was die Amerikaner machen oder was die Russen machen oder vielleicht auch die Italiener, aber das ist natürlich falsch. Es hat auch in der Schweiz einen geheimen Abspruch gegeben. Das hat man herausgefunden 1990. Dort ist es nämlich um die sogenannte Fischenaffäre gegangen. Es hat eine Untersuchung gegeben, wo man festgestellt hat, es wird über einen Teil von der Schweizer, etwa über 1 Million von 7 Millionen, also über jeden 7. etwa, gibt es Fischen, also politische Kärtchen, wo dann draufsteht, ob die an einer Demonstration gewesen sind und welche Partei sie wählen. Und dann hat das einen riesen Aufschrei gegeben. Dann haben wir gesagt, ja, also das geht ja nicht, dass es da so geheime Karteien gibt. Das ist ja wie eine Verschwörung vom Staat gegen die Bürger. Und dann haben wir gesagt, vielleicht gibt es das auch im Verteidigungsministerium und dann muss man dort auch suchen. Und dann hat es die PUG-MD gegeben. Die PUG-MD hat eigentlich den Auftrag gehabt, das ganze Verteidigungsministerium durchzuschauen und nach Fischenkarteien zu suchen. Und da haben sie dann auch gefunden. Das ist aber gar nicht mehr so eigentlich dann die grosse Geschichte gewesen, sondern sie haben zusätzlich noch eine weitere Sache gefunden, nämlich die P26. Das ist eine Geheimarmee gewesen, die den Auftrag hatte, dass im Fall von einer sowjetischen Invasion und Besetzung von der Schweiz die Geheimarmee den Widerstand organisieren. So wie die Resistance im Zweiten Weltkrieg in Frankreich, also eine Art Guerilla. Und um den Widerstand können zu führen, hat man also im Geheimen in ganz verschiedenen Orten in der Schweiz, in den Bergen und in den Wäldern und auf der Wiese, hat man Waffenlager angelegt mit Sprengstoff drin und mit Gewehr drin und auch mit Velo drin und mit Goldmünze drin. Das heisst, es hat ein richtiges Netzwerk gegeben von Verschwörern, die eben Mitglied von der P26 sind, die aber gesagt haben, wir haben eigentlich trainiert und gewartet auf die Invasion, die nie gekommen ist. Also wir sind eigentlich Patrioten und uns kann man jetzt nicht vorwerfen.
Aber eben, und das hat seinerzeit auch der Carlo Schmid im Gespräch mit den Journalisten von Schweizer Radio DRS gesagt, dass das alles hintenrum gelaufen ist, ohne das Sagen vom Volk und ohne parlamentarische Kontrolle, das geht nicht. Grosse Angst vor etwas, sei das wie im Kalten Krieg die Angst vor dem Russ oder sei das wie jetzt die Angst vor dem Terrorismus, grosse Angst vor etwas bewirkt, dass sich der Normalbürger im Namen von der Sicherheit viel mehr gefallen lässt, an Kontrolle oder Überwachung zum Beispiel. Es könnte darum durchaus sein, sagt der Soziologieprofessor Uli Mäder, dass eine Angststimmung gemacht, also konstruiert wird.
Also wenn ich daran denke, wir haben jetzt gerade über das Wochenende eine Tagung gehabt, wo es um Krieg gegangen ist und um Konflikt. Und das war noch spannend gewesen. Dort haben wir auch geschaut, wie sehr sind eben auch Bedrohungen konstruiert, oder? Und sie sind sehr stark, kann man auch mitkonstruiert. Also ich besinne mich noch, es hätte mal ein ganzes Extremes, einfach so Bedrohungsszenario gegeben, Ende der 60er Jahre, 1969 ist das gewesen, wo so ein Zivilverteidigungsbuch, oder, in der grössten Auflage in alle Haushaltungen hineingeflattert ist, oder, quasi von der offiziellen Schweiz rausgegeben. Und das hat so ein Image erweckt. Also, die ganze Schweiz, die muss einfach sich verteidigen gegenüber all dem Übel und Bösen, wo quasi an jeder Hausecke lauert, oder. Also, dort ist das ganz extrem gewesen. Und das hat auch so etwas in die Gesellschaft hineinträgt, wo man dann wirklich auch ein extremes Misstrauen entwickelt hat gegenüber allem, was ein bisschen komisch oder anders aussieht. Oder wenn ich denke auch, also mit welchem Erstaunen ich meine eigenen Fische gelesen habe, das ist x andere Leute auch so gegangen, vielleicht noch stärker so gegangen, weil sie selber weniger so auch ein bisschen ins gesellschaftspolitische Geschehen involviert gewesen sind. Also dort hat es so Konstruktionen von Bedrohungen gegeben, die extrem gewesen sind. Dort ist es natürlich schon auch weitergegangen. Also sehen wir mal, wo einfach unser ganzes Haus umstellt war, ist einfach von Polizisten mit Maschinengewehr im Anschlag, oder? Weil man einfach bezichtigt worden ist, Kontakt zu der RAF zu haben. Dort hatte ich den Eindruck, weil das in der konkreten Situation jenseits war, dass es doch schon sehr weit gegangen ist, auch in der Schweiz.
Ob so Stimmungen bewusst geschürt werden, um die Leute gefügiger zu machen, oder ob auch die Obrigkeiten in den Angstzug reinkommen und darum entsprechend handeln, das ist wieder eine andere Frage. Schaut man in der Weltgeschichte zurück, ist ein prominenter Fall der aus dem Zweiten Weltkrieg um die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion. Das sind Dokumente, die unter anderem belegen sollen, dass es Pläne gäbe für eine jüdische Verschwörung mit dem Ziel, die Weltherrschaft zu übernehmen. Allgemein ist man heute überzeugt davon, dass die Protokolle nicht echt sind, sondern unter anderem auf eine satirische Schrift von Mitte 19. Jahrhundert zu Frankreich zurückgehend. Schrift ursprünglich gegen den Napoleon III., wo überhaupt nichts mit dem Judentum zu tun hatte. Aber eben, ob echt oder nicht, der Opfer hat das im Zweiten Weltkrieg nichts genützt. Die Protokolle der Weisen von Zion haben als PR-Instrument die Stimmung gegen die Juden angeheizt, mit allen schlimmen Folgen. Springen wir wieder vorwärts in der Zeit und gehen wir nochmal zum Daniele Ganser und der Schweizer Geheimarmee P26 während dem Kalten Krieg, beziehungsweise zu dem, was man in Sachen Geheimarmee auch im Rest von Europa an verschwörerischem Treiben hat.
Zur gleichen Zeit, interessanterweise, ist im November 1990 ist der Bericht von der PUGMD rausgekommen, der bestätigt hat, es gibt die Geheimarmee. Carlo Schmidt hat gesagt, er hat damals etwa 6 Kilo abgenommen, hat es gar nicht können glauben, dass das überhaupt möglich ist, dass es so im Untergrund so Abmachungen gibt und solche Umtriebe. Aber wenn man es mit Italien vergleicht, ist die Situation in der Schweiz relativ harmlos gewesen, weil in Italien hat es eben Geheimarmee gegeben. Die hat einen anderen Namen gehabt, die hat Gladio geheissen, das ist latinisch für kurzes römisches Schwert. Doppelschwert. Und die hat sich auch eigentlich vorbereitet auf die Invasion von der Sowjetunion, hat auch geheime Waffenlager gehabt, aber, und das ist entscheidend, die hat in gewissen Fällen hat die in den politischen Prozess eingegriffen. Also dort hat man Terroranschläge inszeniert in Italien, wo so wiederum Leute gestorben sind. Dort ist es darum gegangen, dass man eigentlich den politischen Gegner, die Kommunisten, wollte diskreditieren. Und da sind jetzt Leute, die die Terroranschläge selber gemacht haben, also Neofaschisten, Rechtsextreme, die ausgesagt haben, ja, sie haben das gemacht, haben erklärt, ja, wir müssen Frauen umbringen, Kinder umbringen, unschuldige Leute auf der Strasse umbringen mit Terror, weil das eben eigentlich ein Moment war von der grossen Anspannung in dem Kalten Krieg und wir sind überzeugt gewesen, dass wir die Kommunisten müssen bekämpfen, weil das sind Atheisten gewesen, die haben also nicht an Gott geglaubt und wir als gute Katholiken haben hier mit dem Geheimdienst zusammengeschafft. Also wir finden das nach wie vor eigentlich vernünftig, was wir dort mal gemacht haben. Und das heisst also, die untersten Ausführer von diesen Strategien sind jetzt definiert und die sagen dann immer, ja, aber die Geheimdienste haben uns, also in dem Fall ist der italienische Geheimdienst, Servizio Informazione Sicurezza Militare, der SIFA, die haben uns umgeflogen, oder? Die haben uns nach dem Attentat haben die uns nach Spanien geflogen, zum Franco, und dann sind wir dort in Sicherheit gewesen. Und jetzt tun sie so, also sie haben mehrere Riesenverbrechen gemacht. Sie haben uns ja gesagt, wir sollen das machen. Die Gladio Geheimarmee, und die sind koordiniert worden durch einen militärischen Geheimdienst, den Servizio Informazione Sicurezza Militare. Und der Geheimdienst ist wiederum koordiniert worden und hat sich getroffen mit anderen europäischen Geheimdiensten in einer geheimen Abteilung von der NATO. Das war das sogenannte Allied Clandestine Committee. Das hat in Brüssel hat das getagt, noch 1990. Das sind also einfach Militärvertreter, General, Geheimdienstleute, die da zusammengekommen sind und einfach über Fragen der Sicherheit im weitesten Sinne diskutiert haben. Und die Historiker haben heute die Möglichkeit zu sagen oder zu beweisen, dass es einfach in ganz Westeuropa solche Geheimarmee gegeben hat. Also nicht nur in der Schweiz und in Italien, sondern auch in Griechenland, in der Türkei, in Frankreich auch, in Dänemark, in Norwegen, in Holland, in Belgien, in Spanien, in Portugal. Und dass die Geheimarmee koordiniert worden sind durch die NATO, eben durch geheime Untergruppen, und dass sie trainiert worden sind durch Geheimdienste, durch den CIA, der amerikanische Auslandgeheimdienst, und durch MI6, der englische Auslandgeheimdienst. Und NATO ist natürlich wiederum vom Pentagon, wie das der Sinn gelenkt. Also, dort sind aber die Befehlsketten sehr schwierig herauszufinden, ob jetzt wirklich das Pentagon sozusagen gesagt hat, machen Terroranschläge in Italien, und dann haben das die Leute auf der Straße wirklich gemacht. Oder, das wäre eine Theorie, oder ob umgekehrt die Leute selber einfach aktiv worden sind und das Pentagon nie und nimmer gesagt hat, sie sollen das machen. Das sind einfach Forschungen, die müssen weitergehen, die noch nicht geklärt sind heute. Und in dem Sinn gibt es natürlich schon Verschwörungen im militärischen Bereich. Das kann man heute beweisen.
Wenn man sieht, habe ich zum Friedensforscher gesagt, wie hier schon vor Jahren weltweit und geheim vernetzt geschaffen worden ist, dann kommen einem so Gedanken, dass grosse geheime Mächte am Werk könnten sein, Mächte, die das Geschick der Welt leiten. So Gedanken kommen einem plötzlich gleich nicht mehr so ganz abwegig vor.
Es stimmt schon, dass natürlich immer, wenn eine Verschwörung bewiesen wird, also jetzt in diesem Gladio-Fall, hat man können beweisen, es hat die Verschwörung tatsächlich gegeben, wir haben alle Aussagen, wir können das rekonstruieren. Immer dann sagt jemand, der an Verschwörungen glaubt, sagt, eben, da haben wir es wieder. Und der Historiker sagt, ja, wir können jetzt einfach sagen, die Verschwörung hat es sicher gegeben. Das heisst, es gibt die verdeckte Seite von der internationalen Politik, die gibt es. Aber das sind eben jetzt, das muss man schon differenzieren, das sind jetzt militärisch organisierte Einheiten innerhalb der Verteidigungsministerien. Das sind eben nicht Freimaurer. Aber wenn man jetzt von dem einfach sozusagen einen Pauschalschluss macht und dann sagt, ja, also dann regieren die Skull and Bones die Welt, oder? Dann ist das einfach Fehler, ist wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar.
Bünde, die mehr oder weniger geheim sind. Es gibt sie, so zum Beispiel die Freimaurer, die im 18. Jahrhundert aufgekommen sind und sagen, sie diskutieren weder über Religion noch über Politik, sondern wollen einfach unter sich humanistische Werte wie Toleranz oder Menschenrecht fördern. Oder die Illuminaten, auch im 18. Jahrhundert gegründet und das mit dem Ziel, die Leute aufzuklären und eine sittliche Verbesserung herzubringen. Unterstellt wird aber auch das Streben nach Weltherrschaft. Oder dann Skull and Bones, eben Schädel und Knochen. Ein amerikanischer Studentengeheimbund, gegründet im 19. Jahrhundert an der Uni Yale. Das ist ein Bund, den es heute noch gibt und wo man von ihm weiss, dass eine ganze Reihe von seinen Mitgliedern zentrale Rollen in Wirtschaft und Politik besetzen. Unter anderem der George W. Bush ist ein Bonesman. Und so könnte man weitermachen mit den Templern, den Rosenkreuzern oder mit sogenannten diskreten christlichen Gesellschaften wie Opus Dei. Etc. Weil die Organisationen nicht transparent sind, schreiben wir noch Haufen Macht zu, sagt der Daniele Ganser. Wir wissen sich aber gar nichts. Genauso wenig wie wir wissen, was die Geheimbünde eigentlich genau wollen.
Es ist eben nicht ganz klar, was sie wollen, oder? Weil es gibt ja keine öffentlich zugängliche Quellen. Die Quellen, die es gibt, über die Freimaurer oder über Skull and Bones, die haben eigentlich oft einen ethischen Ausdruck. Das heisst, jede Geheimorganisation sagt dann, ja, wir wollen auch das Gute, wir wollen irgendwie die Menschenrechte fördern oder wir wollen Demokratie fördern. Oder so. Das heisst also nie, wir wollen die Weltherrschaft und wir wollen alle knechten. Also solche Dokumente gibt es nicht. Und man sagt dann natürlich, die Leute, die überzeugt sind, dass die geheimorganisierte internationale Macht, also es gibt dann noch die Bilderberger und es gibt eigentlich eine ganze Gruppe, dass eigentlich die in erster Linie das Böse wollen. Aber das kann man nicht belegen, wiederum. Man kann auch nicht belegen, dass sie in erster Linie humanistische Ziele verfolgen. Auch das kann man nicht belegen. Es ist für die Geschichtsschreibung sehr, sehr schwierig, überhaupt genau zum Beispiel die Geschichte von der Illuminaten oder von der Freimaurer oder von der Bilderberger, von der Skull and Bones nachzuzeichnen. Es ist sehr schwierig. Es gibt verschiedene Literatur, aber die ist zum Teil sehr schlecht. Das ist also für die Geschichtsforschung einfach, die Militärdiktatur von Chile aufzuarbeiten, aber eigentlich unmöglich, jetzt sozusagen die letzte Worte über das gute Wesen oder das nicht gute Wesen von Geheimbünden aufzuschaffen. Einfach wegen der Quellenlage.
Dass irgendein Geheimbund oder gar eine Person Geschick von der Welt könnte steuern, das sieht der Friedensforscher nicht. Höchstens sagt er, dass irgendeine Macht, also zum Beispiel ein Staat, zwei andere gegeneinander ausspielt.
Eine Grossmacht mit USA oder wie Russland oder wie China, die verfolgen manchmal natürlich schon solche Strategien, dass sie sagen, wir wollen jetzt in diesem Gebiet, das viel Erdöl hat, Einfluss gewinnen. Und um diesen Einfluss zu gewinnen, schauen wir, was sind da für verschiedene Parteien und die zum Teil untereinander sozusagen aufhetzen und beide Seiten beliefern, weil im Gesamten werden sie dann schwächer und für uns wird es einfacher, das Gebiet zu kontrollieren.
Wirtschaftliche, politische und militärische Interessen. alles Stichworte, die in Verschwörungsgeschichten Topf passen. Oder konkret für die Zeit, wo wir jetzt drinnen stecken könnten, sein Öl, Terrorismus und der Islam als neue Angstgegner. Kein Wunder, wird so auch bei den grössten menschgemachten Katastrophen der letzten Jahre über Verschwörungen spekuliert.
New York, kurz vor 9 Uhr am Morgen, bei uns ist Nachmittag um 3 Uhr, der Terror nimmt seinen Anfang.
We saw a 767 flying low down the center of Manhattan.
Ein Augenzeug beschreibt, wie ein Passagierflugzeug, ein Boeing 767, im Tiefflug über Manhattan hineinkommt, gegen das World Trade Center abdreht und dann voll in den südlichen Turm hineinfliegt. Knapp 20 Minuten später kommt eine zweite Maschine und fliegt vor laufenden Kameras ins andere Hochhaus. Die Menschen sind völlig geschockt.
Side of the building, and there was smoke everywhere. People are jumping out the windows over there. They're jumping out the windows, I guess, because they're trying to save themselves. I don't know.
Wir haben das Flugzeug auf der anderen Seite gesehen vom Turm und dann Leute, wie sie aus dem Fenster gesprungen sind, sagt die Augenzeugin. Es sind zwei Maschinen von American Airlines gewesen, mit 156 Menschen an Bord, entführt und missbraucht zum Attentat. Eine Stunde später fallen die 110 Stockwerke hohen Zwillingstürme vollständig in sich zusammen. Die Horrortragödie ist damit aber nicht abgeschlossen. Fast zur gleichen Zeit stürzt Washington ein Passagierflugzeug ab aufs Pentagon, aufs Verteidigungsministerium und ein viertes Flugzeug fällt bei Pittsburgh im Staat Pennsylvania ab. Vor dem Außenministerium und dem Senatsgebäude gehen zwei Autobomben los. Der Präsident Bush äußert sich in zwei Reden zur Nation, bevor er abtaucht, aus Sicherheitsgründen.
The resolve of our great nation is being tested. But make no mistake. We will show the world that we will pass this test.
Das Land werde auf eine Probe gestellt. Wir werden die Probe bestehen.
The United States will hunt down and punish those responsible.
Beim 11. September weiss man jetzt heute einfach, dass es die Terroranschläge gegeben hat. Und es gibt natürlich jetzt einen riesen Streit. Wenn man den genauer anschaut, ist der nur fein unter der Oberfläche verhüllt zwischen drei verschiedenen Theorien. Die erste Theorie ist die sogenannte Surprise-Theorie. Das heisst, Osama bin Laden hat die USA angegriffen. Die USA war überrascht von dem Angriff und konnte den Angriff nicht verhindern. 3000 Leute sind gestorben und es ist eigentlich eine Verschwörung der Muslime. Das ist Osama bin Laden, der Khalid Sheikh Mohammed, der Mohammed Atta, Marwan Asheri und einige andere. Das ist die erste Theorie, die Surprise-Theorie. Die zweite Theorie sagt, nein, es ist ganz anders gewesen. Und wichtig ist auch die erste Theorie, wenn natürlich eine Verschwörung, weil es ist ein Abspruch zwischen zwei und mehr Menschen. Die zweite Theorie sagt, nein, Osama bin Laden hat den Anschlag gemacht auf die USA am 11. September, aber die USA, also Teile der Regierung, haben den Anschlag gesehen und haben ihm bewusst zugelassen. Sie haben also bewusst 3000 Leute geopfert, um so noch einen Krieg können zu führen gegen Afghanistan, gegen Irak, zum Erdölerbeuten oder einfach zum anderen Ziel zu erreichen. Und in diesem Fall sind natürlich zwei kriminelle Elemente. Einerseits Osama bin Laden, der den Anschlag macht, und das zweite kriminelle Element die amerikanische Regierung selber, wo der Anschlag zulässt. Das ist die sogenannte LIHOP-Theorie, Let it happen on purpose, also etwas absichtlich zuzulassen. Und die dritte Verschwörungstheorie, die jetzt mit diesen zwei auch im Streit steht, ist die Theorie, dass Osama bin Laden überhaupt nichts damit zu tun hat mit dem 11. September, dass die ganzen Videobotschaften gefälscht sind und dass der Anschlag von den Amerikanern selber inszeniert worden ist. Das ist jetzt also eigentlich eine Parallele zu der Operation Mongoose 1962, wo man sagt, dort hat man nachweisen können, das Pentagon hat schon mal geplant, Terroranschläge zu inszenieren, um Krieg nachher zu führen, dort mal gegen Kuba. Man hat es zwar nicht gemacht, aber jetzt ist es ihnen gelungen. Sie haben dann das Ganze noch mit dem Saddam Hussein und dem Irak verbunden und gesagt, der hat etwas mit dem 11. September zu tun. Das hat ja auch nicht gestimmt. Also hat gemäss der MIHOP-Theorie Make it happen on purpose, das Pentagon die ganzen Terroranschläge vom 11. September inszeniert. Und oft wird gesagt, ja, das sei undenkbar, weil das Pentagon ja selber getroffen worden ist. Und dann sagt die Gegenseite wiederum, nein, man soll doch schauen, das ist ja genau, das Pentagon ist nicht dort getroffen, wo die Generäle sitzen, sondern das ist genau ein Teil vom Pentagon, wo in Renovationsarbeiten war. Und dort sind nur Handwerker gestorben. Also die haben dann das schon so geregelt, dass es sie nicht trifft. Und die drei Theorien, also Surprised, LIHOP und MIHOP-Theorie, die sind, müssen jetzt von den Historikern eigentlich untersucht werden, um überhaupt herauszufinden, was an diesem komplizierten Verbrechen passiert ist. Man muss bis heute sagen, es ist nicht bewiesen, was passiert ist. Das führt immer wieder zu grossen Streit, wenn man sagt, es gibt drei Theorien und es ist nicht bewiesen, was passiert ist. Aber das ist nun mal die Situation. Also man kann es drehen und wenden, wie man will.
Grosse Verschwörungsgeschichten im Doppelpunkt und warum sie sie gibt. Wir haben es von militärischen und politischen Verschwörungen gehabt, weniger von wirtschaftlichen, die aber natürlich anlaufen. Wir haben es von Macht und Geld, von schlimmen menschgemachten Katastrophen und vom überraschenden Tod von grossen Persönlichkeiten. Alles Sachen, die Hand bieten für Verschwörungstheorien. Und man könnte noch lange weitermachen. Zum Beispiel könnte man fragen, ob echt der Papst Johannes Paul I. tatsächlich per Zufall so kurz nach seinem Amtsantritt gestorben ist. Oder aber man möchte wissen, was mit ihr gelaufen ist.
This is the BBC World Service. We have suspended our normal programming following the death of Diana, Princess of Wales, in a car crash in Paris.
Der Lady Diana ist natürlich, ich habe immer gesagt, sie ist innerhalb von der englischen Elite nicht nur wohlwollend aufgenommen worden. Da hat es Spannung gegeben. Die zweite Komponente war, dass eben Diana eine sehr bekannte Person ist, wie der Kennedy, auch eine wiederum geliebte, geschätzte Person. Wo man dann oft ausgeführt, warum muss die so früh gehen? Das hat sicher jemand extra gemacht. Und es wäre dann irgendwie trivialer, wenn sie einfach in einem Unfall, ohne ob das jemand extra gemacht hat, das spielt rein. Und die vielleicht unklare Situation geht nach dem Unfall. Es hat so verschiedene Fragen gegeben. Ist jetzt Diana schwanger gewesen oder ist sie nicht schwanger gewesen? Und wer hat die Untersuchung gemacht? Das dröselt sich dann in 500 verschiedene Fährten auf. Und wenn das schon mal unklar ist oder Unklarheit, ist dann immer eigentlich ein gutes Indiz vor, ja, das muss definitiv Verschwörung sein. Die anderen sagen, nein, es ist überhaupt nicht wahr, es hat auch keinerlei Verschwörung gegeben. Das ist einfach Trunkenheit am Steuer und Stress wegen Paparazzi, die auf die Öffel hinterher rasen. Da hat es einen Unfall gegeben, wie es jeden Tag Unfall gibt, weltweit. Und jetzt die zwei Theorien streiten natürlich. Ist es jetzt ein Unfall gewesen oder ist es ein Mord gewesen, der ein Unfall tat ist?
Erklärungen zu finden für den unerwarteten Tod von einer beliebten Person, wie es Diana war, das unterstützt einem vielleicht auch dabei, über den Verlust wegzukommen, sagt der Soziologe von der Uni Basel, der Uli Mäder. Und mehr noch, Verschwörungstheorien tun uns je nachdem sogar gut. Sie helfen uns zum Beispiel, Verantwortung abzugeben.
Also wenn ich im Nachhinein, zum Beispiel nach einer Niederlage, die ich erlitten habe, wenn man, ich weiss nicht, im Sport noch jemand verloren hat und dann noch eine Gewissheit hat, dass der Schiedsrichter irgendwo halt doch ein bisschen anfällig für Bestechung war, dann kann mir das helfen, über meine Niederlage wegzusehen. Also ich habe den Eindruck, das spielt, oder? Also das Instrumentalisieren, eine Verschwörungsfantasie kann je nachdem dazu beitragen, mich auch ein Stück zu beruhigen. Ich weiss wieder, wo es lang geht. Es kann aber auch, wenn ich in einer ein gelangweilten Situation bin, Spannung erzeugen, die wieder alles so ganz wichtig macht, auch wenn es vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Oder wenn ich es auf mich selber beziehe, dann kann es mir auch so eine gewisse Wichtigkeit geben. Oder natürlich ein ganzes handfestes Interesse, Verschwörungsfantasien können dazu beitragen, andere zu demontieren. Das ist auch etwas, wo ich ein Stück weit bedauere, dass man in unserer Gesellschaft, obwohl es viel weiterführende aufklärerische Tendenzen gibt, dass es aber ganz eindeutig oder auch eine Tendenz zu einer stärkeren Akzentuierung von PR gibt. Nehmen Sie die Vereinigten Staaten. Mittlerweile gibt es dort viel mehr Leute, die im PR-Bereich arbeiten als Medienschaffende. Das Verhältnis war schon mal deutlich anders gewesen. Aber das drückt schon auch aus, dass man zunehmend auch versucht, statt einfach Kraft der guten Argumente, auch PR-mässig, manchmal auch manipulativ, auf die Leute einzuwirken.
Und damit kommen wir wieder zurück zu uns in die Schweiz und zu Fällen wie die vom Ex-Bundesanwalt Valentin Roschacher, wo wir auf einen Geheimplan hin abgesetzt haben, einen Plan, wo der Bundesrat Blocher mit drinstecken soll und wo jetzt die SVP dazu sagt, nein, der Komplott sei ganz ein anderer, nämlich der, dass wir so den Christoph Blocher loswerden wollen. Der Soziologieprofessor wundert es nicht, dass die Geschichte am Laufen ist.
Das ist natürlich etwas, wo besondere Aufmerksamkeit weckt, gerade in einer Situation vor Wahlen. Dann ist natürlich eine Bundesanwaltschaft ist involviert. Das ist so ein bisschen ein dunkler Bereich. Die dürfen ja nicht alles sagen, was sie machen, wie Geheimdienst. Das weckt Fantasien. Es ist eine Geschäftsprüfungskommission involviert. Auch die ermittelt zunächst einmal ein bisschen hinter der Fassade. Und ich habe schon den Eindruck, dass auch hier natürlich der Herr Bundesrat Blocher involviert ist, wo selber jemand ist, wo er immer auch wieder polarisiert. Denn natürlich auch ist er ein Stück weit sekundiert durch Medien, wo manchmal mehr oder weniger parteilich berichten und Andersdenkende die auch ein bisschen hämisch verunglimpfen.
Aber, sagt der Uli Meder,
ich habe den Eindruck, es gibt ganz, ganz, ganz viele Leute, die könnten jetzt nicht viel sagen, wenn sie darauf ansprechen würden, auf den Fall Rorschacher. Weil es so viel Interesse, habe ich den Eindruck, weckt das breithin nicht. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Leute, die relativ auch abstinent sind gegenüber Verschwörungsfantasien, die abwinken, vielleicht ein müdes Lächeln aufbringen. Wir haben in unserer Gesellschaft auch eine Tendenz von einer Aufklärung, wo man ein gewisses Vertrauen auch in die Rationalität entwickelt hat, auch wenn sie nicht alles in der Lage ist, zu erklären. Wir haben auch eine Demokratisierung, zumindest in wichtigen Teilbereichen von einer Gesellschaft. Und das ist auch etwas, wo ihr dazu beiträgt, dass man auch ein Vertrauen hat auf die ausgleichenden Prozesse von gesellschaftlicher Meinungsbildung. Je mehr sie die Möglichkeit haben, sich auch wirklich einzubringen, desto mehr fahren sie wahrscheinlich zurück mit so Fantasien, was ihnen die bösen Nachbarn und all die anderen könnten antun. Oder ich denke, wir sind heute in einer Gesellschaft mit sehr pluralistischen Strukturen. Wir sind eine gewisse Vielfalt gewöhnt. Also bei uns früher, lange Haare, das hat je nachdem schon polarisiert, oder? Und heute, ob jetzt etwa 3 oder 4 Ohrenringe hat, man schaut eigentlich kaum mehr um. Wir haben auch früher zum Teil viel schärfere Ausgrenzungen gehabt. Also man hat dazugehört oder man hat nicht dazugehört. Heute ist es ein grösseres Selbstverständnis, dass man in dem einen Bereich vielleicht ein bisschen mehr dazugehört, im anderen Bereich ein bisschen weniger. Also Integration und Ausschluss sind heute stärker verzahnt. Und damit habe ich auch ein gewisses Vertrauen, dass der Boden, auf den eben so Verschwörungsfantasien fallen können, dass der schon beschränkt ist.
Oder anders gesagt, wir sind alles in allem und ganz grundsätzlich keine vergelsterte Gesellschaft, wo jeder Verschwörungsgeschichte aufsitzt. Ähnliches, so der Friedensforscher und Historiker Daniele Ganser, gilt auch für unsere Politik.
In der Schweiz, finde ich, funktioniert es ziemlich gut. Und zwar, die Schweiz hat ein sehr grosses Machtmisstrauen. Das heisst, wir schauen ja, dass die Macht zwischen der Landesregierung und den Kantonen schon mal sehr zerstückelt ist. Dazu schauen wir noch, dass innerhalb von der Landesregierung alle Parteien müssen drin sitzen, alle Parteien müssen im Bundesrat sein. Also, dass eigentlich die immer zusammen müssen in der Exekutive sitzen und dann irgendwie müssen auskommen und sich auch können blockieren und bekämpfen, das ist alles gewollt. Das ist gewollt, weil der Schweizer doch sehr grosses Misstrauen hat gegenüber denen, zu Bern unten, wie man so sagt, oder zu Bern oben, je nachdem, wo man wohnt. Und da probieren wir, wenn immer möglich, die Macht zu zerstückeln. Und ich denke, das ist klug.
Das war der Doppelpunkt Achtung Verschwörung. Mitgemacht haben der Friedensforscher und Historiker Daniel Ganser und der Soziologieprofessor Uli Meder, beide von der Uni Basel. Redaktion und Moderation Karim Frey. Den Doppelpunkt den wiederholen wir morgen Nachmittag um 3 Uhr dann auf DRS2. Sie können den Doppelpunkt aber auch jederzeit im Internet in aller Ruhe nochmal nachhören unter drs1.ch. drs1.ch, dort finden Sie ihn die ganzen nächsten 4 Wochen. Und unter drs1.ch finden Sie auch den Doppelpunkt, wo Sie als Podcast herunterladen können. Und auch eine CD gibt's, wenn Sie gerne eine CD hätten, von diesem Doppelpunkt. Die CD können Sie bestellen bei der Telefonnummer 0848 840 800, 0848 840 800. Das zu normalen Bürozeiten. So eine CD kostet 32 Franken.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.